Ja, in den einzelnen Stunden dieser Jugendbibeltage sollen es eigentlich Jesus und Gott so gezeigt werden, wie er es wirklich ist. Und es soll uns das gezeigt werden, was Gott durch Jesus für uns Menschen aus Gnaden und in großer Liebe für uns gemacht und getan hat. Gott ist eigentlich heilig, aber der Mensch in seinem Wesen, so wie er ist, ist sündig. Doch wir haben es gesehen, dass es nicht immer so war. Gott schuf den Mensch nach seinem Bild. Und das innere Bild des Menschen, das war Gott ähnlich, das war rein und heilig. Der Mensch war Gott ähnlich. Nach der Schöpfung sah Gott sein Geschöpf, den Mensch an, wir haben es gestern gelesen, und er sagte über seine Schöpfung, es ist sehr gut. Wisst ihr, lieben, Gott machte den Mensch nicht zu einem Roboter oder zu einer Maschine, die unwillkürlich den Willen Gottes tun musste, sondern zu einem Mensch. Zu einem Mensch mit freiem Willen, worüber er entscheiden kann. Mit einem gewissen Zweck. Dass er mit diesem Mensch Umgang pflegen kann und Gemeinschaft haben konnte. Aber dann geschah etwas ganz Furchtbares. Der Mensch fiel in Sünde und wurde von Gott getrennt. Wir wissen, dass dahinter der Teufel steht, der eigentlich als Widersacher unserer Seelen gegen das Wohl des Menschen ankämpft. Und die Absicht Gottes zerstören wollte, dass Gott mit dem Mensch Gemeinschaft haben konnte. Und daher versuchte er mit aller Gewalt, mit allen Mitteln, mit List an den Mensch heranzutreten und ihm zu versuchen, damit er ihm in die Sünde stürzt und damit auch zur Hölle. Sünde ist eine Scheidewand. Ein Trennungsmittel zwischen Gott und Mensch. Und mit jeder Sünde, die der Mensch in seinem Leben tut, wird diese Trennungswand immer dicker und dicker. Und wir lesen in Jesaja 59,2, sondern eure Übertretungen, Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander. Und eure Sünden verbergen das Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Gott wollte nicht, dass wir Sünder sterben sollen, dass wir getrennt von ihm verloren gehen, sondern dass wir von dieser Macht der Finsternis, von dieser Sünde befreit und erlöst werden können. Und dazu sendet Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Und wir lesen in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an diesen Sohn glauben, nicht brauchen verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und da wir gesündigt haben, müssen wir eigentlich von Gott getrennt sein. Aber Gott erbarmt sich über uns und gibt uns diese Gnade. Gott hat aber eine Erlösung gefunden für den verlorenen Mensch, der von ihm getrennt ist. Und zwar hat er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Und dieser wurde Mensch und eigentlich der einzigste, der nie gesündigt hat. Und darum auch der Einzige, der imstande war, den von Gott erdachten Erlösungsplan zu erfüllen und ihm in Kraft zu setzen. Und nun ist es so, dass jeder, der zu ihm mit seiner Sünde kommt und ihm um Vergebung bittet, empfängt Vergebung. Und wir lesen Johannes, im 1. Johannes, Brief, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wer nun Jesus Christus in sein Herz und sein Leben aufnimmt, der wird ein Kind Gottes. Der wird zu einem Kind Gottes, wie wir es vorher in diesem einen Vers in Johannes 1, Vers 12 gesehen haben. Die ihm aber angenommen haben, die haben die Macht bekommen, Kinder Gottes zu heißen. Wisst ihr, ihr Lieben, das ist ganz kurz zusammengefasst das eigentliche Evangelium Gottes an uns Menschen. Und Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 18, ich schäme mich dieses Evangeliums nicht. Denn dieses Evangelium, das ist eine Kraft, die selig machen kann. Im Wesentlichen stellt das Evangelium zwei ganz, ganz wichtige Tatsachen klar. Erstens, das große Problem des in Sünde gefallenen Menschen und zweitens, die göttliche Rettung des Sünders durch Jesus Christus. Stellen wir uns vor, in diese verlorene und verdorbene Welt, die vom Elend der Sünde gekennzeichnet ist, lässt Gott sein herrliches Evangelium, sein heiliges Wort herein verkündigen. Das Evangelium Gottes von Jesus Christus ist somit das Wichtigste und die wesentlichste, wichtigste Botschaft, die es für einen Menschen überhaupt geben kann. Weil es die Botschaft ist, die ihm nahegebracht wird, die diesem Mensch, der verloren ist, Befreiung bietet. Und weil diese Botschaft des Evangeliums sich in zwei verschiedenen Seiten auf uns Menschen auswirkt, möchte ich heute über das eigentliche Thema sprechen, die zwei Seiten des Evangeliums. Dazu wollen wir uns einen Grundtext erstmals lesen, aus dem wir ausgehen werden, und das ist in Lukas Evangelium, Kapitel 23, von Vers 32 bis Vers 49. Also Lukas Kapitel 23, von Vers 32. Und als sie kamen an die Städte, die da heißt Schädelstädte, kreuzigten sie ihm daselbst und die Übeltäter mit ihnen, einen zu rechten und einen zu linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand und sah zu. Und die Obersten samt ihnen verspotteten sein und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selbst, ist der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihm auch die Kriegsknechte, traten zu ihm und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selbst. Es war aber oben über ihm geschrieben, die Überschrift mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Dies ist der Judenkönig. Aber der Übeltäter einer, die da gehängt waren, lästerte in ihm und sprachen, bist du Christus, so hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, strafte ihm und sprach, und du fürchtest dich nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir zwar sind billig darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Und dieser aber hat nichts Ungeschicktes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und es war um die 6. Stunde und es ward eine Finsternis über das ganze Land bis an die 9. Stunde und die Sonne verlor ihr Schein und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Und Jesus rief laut und sprach, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied er. Da aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, fürwahr, dieser ist ein frommer Mann gewesen. Und alles Volk, das dabei war und zusah, die, da sie sahen, was da geschah, schlugen sich an ihre Brust und wandten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne und die Frauen, die ihm aus Galiläa waren, nachgefolgt und sahen das alles. Hier heißt es, Jesus wurde an die Schädelstätte gebracht und daselbst kreuzigten sie ihn. Wir wollen zuerst auf das Bild der Kreuzigung Jesu schauen. Hier heißt es, und es war um die neunte Stunde, da sie ihn gekreuzigt haben. Zu dem Zeitpunkt begann eigentlich die Zeitrechnung, also der Tag begann mit 6 Uhr morgens. Und wenn es heißt, um die 3. Stunde des Tages, dann war es 9 Uhr morgens von 6 Uhr ausgehend. Um diese Zeit wurde Jesus an das Kreuz genagelt. Um die 6. Stunde, heißt es, begann die Finsternis. Das war dann 12 Uhr tags. Und um die 9. Stunde, das ist 3 Uhr mittag, schrie Jesus laut und verschied. In diesem Zusammenhang ist Jesus der Zentralpunkt des ganzen Geschehnisses. Es geht hier eigentlich im Wesentlichen um ihn. Gott ist Liebe und der Mensch kam zu Fall, wie ich es schon sagte. Und dadurch entstand eine Trennung. Und seitdem geht der Mensch seinen eigenen Weg. Aber hier stirbt Jesus stellvertretend für unsere Sünden den schrecklichen Versöhnungstod. Lasst uns noch dazu 1. Timotheusbrief aufschlagen. Kapitel 2. 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt werde. Das Kreuz in der Mitte ist somit das Wichtigste in dieser ganzen gesamten Botschaft, weil ja Jesus den bitteren Versöhnungstod, den Tod für alle zur Erlösung stirbt. Links und rechts werden Schwerverbrecher mitgekreuzigt, die für ihre Schuld eigentlich die Büßung tragen. Und wisst ihr, in diesem Zusammenhang, dort am Kreuz, ruft Jesus aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das müssen wir uns mal vor Augen führen, vorstellen, in welchem Zustand Jesus dieses hier ausruft. Zuvor wurde er von seinen eigenen Jüngern verraten. Man kann sagen, verkauft für 30 Silberlinge. Die anderen, als sie das Ganze sahen, dass Jesus gefangen genommen wird, flohen und ließen ihn in diesen schweren Stunden allein. Und dann wurde er ergriffen, abgeführt und brutal misshandelt. Er wurde zu den Hohepriestern gezerrt, vor Hananias. Dann kamen falsche Zeugen, die fürs Geld falsch ausgesagt haben. Dann ging es zu Kephas, zu Pilatus, danach wieder zu Herodes und dann wieder zu Pilatus. Pilatus wusste eigentlich, dass Jesus unschuldig ist. Aber um sich die Gunst des Volkes zu erwirtschaften, ließ er ihm schmerzlich und brutal geißeln. Und das ist eine brutale Handlung an einem Menschen, die Jesus auch durchmachen musste. Mit letzter Kraft muss er sich nun durch die Menschenmenge beladen mit seinem eigenen Kreuz nach Golgatha durchkämpfen. Unter dieser Last bricht Jesus zusammen, weil er erschöpft, auch von der Geißelung und den vorher gehenden Strapazen ist. Ja, er bricht zusammen unter dieser Last und ein anderer wird herzugerufen, der sein Kreuz mit nach Golgatha zur Richtstätte tragen muss. Und dann wirft man ihn ans Kreuz und die geschmiedeten, dreckigen Nägel werden durch seine Hände und Füße durchgejagt. Und nun wird das Kreuz aufgestellt in furchtbaren Schmerz hängt nun Gottes Sohn dort am Kreuz. Und in dieser Last, in diesem Zustand, ruft Jesus letztendlich aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hier offenbart sich die Liebe Gottes zu dem verlorenen Menschen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er die beste Gabe des Himmels, die es überhaupt gab, für sein Geschöpf, das er geschaffen hat und das doch von ihm getrennt wurde, gegeben hat, damit dieser wieder versöhnt werden kann. Ihr Lieben, wir können Jesus heute verachten, wir können ihm verspotten, wir können ihm verraten, auslachen, verhöhnen und abweisen. Aber Jesus schaut vom Kreuz und sagt zu uns, ich habe dich lieb. Ihr Lieben, als nächstes wollen wir einfach mal einen Blick auf die Mitgekreuzigten werfen. Einer dieser Mitgekreuzigten lästert Jesus. Und er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf doch dir selbst und uns. Und der andere ergreift die Gelegenheit und ruft aus, wie kannst du das tun, der du doch zum gleichen Tod verurteilt bist? Wir zwar büßen unsere Schuld ab, die wir eigentlich verdient haben, aber dieser ist unschuldig. Und dann ruft er diese Worte zu Jesus auf, Vater, oder gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und wir sehen, dass er Barmherzigkeit empfängt. Wisst ihr, ihr Lieben, diese zwei Mitgekreuzigten, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, diese zwei Mitgekreuzigten repräsentieren die gesamte Menschheit dieser Welt. Allen wird das Evangelium geboten. Die einen nehmen es an und werden dadurch selig. und die anderen weisen es ab. Und das gleiche Evangelium dient ihnen als Richter. Das sind diese zwei Seiten des Evangeliums. Diese beiden Mitgekreuzigten repräsentieren eigentlich die gesamte Menschheit dieser Welt. Jesus stirbt für alle. Eigentlich, wenn wir dieses Bild betrachten, für alle beide. Der eine ergreift diese Gelegenheit und wird errettet. Der andere weist sie ab und wird dadurch verloren. Die einen heute hören Gottes Wort des Evangeliums und werden durch das gehörte Evangelium gerettet. Die anderen hören das Evangelium, weisen es ab und das gleiche Evangelium, was sie gehört haben, wird ihnen zum Verhängnis. Denn nach dem gehörten Evangelium werden sie gerichtet. Jesus starb für alle. Jesus wurde in der Mitte gekreuzigt zwischen diesen beiden. Und in diesen 6 Stunden, die er dort hing, schaute er bestimmt nicht einmal links und rechts auf die Mitgekreuzigten. Und wisst ihr, alle beide haben die gleiche Gelegenheit gehabt. Beide konnten sich an Jesus wenden und beide konnten Vergebung bekommen. Aber das, was für den einen zur Rettung diente, diente dem anderen zum Verhängnis. Wer in diesem Leben Jesus aufnimmt, der wird von ihm aufgenommen. Wer ihm aber abweist, wird von ihm abgewiesen. Wie wir jetzt, heute mit Jesus umgehen, so wird uns einmal geschehen. Wisst ihr, in unserem Leben hat eigentlich alles zwei Seiten. Wir sehen und ernten, was wir sehen. Wir müssen uns entscheiden und vor uns stehen meistens zwei Sachen. Einfach nur ein kleines Beispiel. Am 3. August beginnen die Jugendbibeltage. Irgendwann mal Monate voraus wird uns dieses gesagt. 3. August beginnen die Jugendbibeltage. Und nun stehen vor uns zwei Seiten für die Entscheidung frei. Entweder wir entscheiden uns, sind dabei und empfangen den Segen, oder wir entscheiden uns dagegen und bekommen den Segen nicht. Alles in unserem Leben bietet uns irgendwie diese zwei Seiten. Auch das Evangelium hat zwei Seiten. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft, die nur eigentlich für das Wohl des Menschen gedacht ist. Die für seine Errettung, die für sein Heil gedacht ist, die uns Gnade bietet. Und nie hat ein menschliches Ohr eine bessere, eine schönere Botschaft gehört als die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Denn diese Botschaft dient ihm zur Befreiung, dem Mensch, der gebunden ist. Auf der anderen Seite ist das Evangelium eigentlich die ernsthafteste Botschaft, die es für uns Menschen gibt. Wenn ich diese Botschaft höre und mich dieser Botschaft nicht öffne, der rettende Hand der Gnade nicht ergreife, dann erlebe ich Jesus als meinen persönlichen Richter. Jesus ist heute mein Retter und bietet mir diese Gnade an. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mich gegen ihn entscheide, wenn ich nicht in das Evangelium greife und Errettung dort finde, dann dient mir das gleiche Evangelium zu meinem eigenen Verhängnis. Ich habe einmal eine Begebenheit gehört von einem Matrosen, mit Sicherheit habt ihr das auch schon mal gehört, der auf einem Schiff war und er hat sich betrunken und irgendwie kam es dazu, dass er vom Schiff fiel ins Wasser. Und in diesem Moment ging gerade ein staatlicher Mann vorbei und sah den Verlorengehenden dort unten. Und das Erste, was er machte, er sprang ins Wasser und versuchte, diesen betrunkenen Matrosen übers Wasser zu halten, damit Rettung kam und er gerettet wurde. Nun brachte man ihn wieder aufs Schiff und am nächsten Tag waren die schon am Land. Aber dieser Matrose erwies sich als sehr undankbar. Schon wieder hat er sich betrunken und war mit anderen Leuten in eine Schlägerei verwickelt und wurde dann vors Richthaus gebracht und musste eigentlich bestraft werden. Und als er in das Richterzimmer reingeht, dann sieht er, dass der gleiche Mann, der ihn gestern gerettet hat, heute der Richter ist. Oh, denkt er sich, das ist gut, wenn er mir gestern das Leben gerettet hat, dann kann er mich nicht hart verurteilen. Er hat ja Barmherzigkeit an mir erwiesen. Und als dann die Strafe vorgelesen wird, dann merkt er, dass dieser Mann nach der größten Schärfe des Gesetzes verurteilt wurde. Und als ihm noch ein Wort angeboten worden ist, da meldete er sich und sagte, Herr Richter, kann ich wissen, kann ich das verstehen? Wie kommt es, dass Sie mich gestern noch gerettet haben und heute so scharf verurteilen? Und dann antwortet dieser Richter und sagt, gestern war ich dein Retter. Heute bin ich dein Richter. Wisst ihr, genauso geht es mit dem Evangelium. Heute ist Jesus unser Retter. Wir haben bis jetzt in den vorhergehenden Stunden immer gesehen, was das Evangelium uns eigentlich gebracht hat, welche Vorteile es für uns bietet, was alles Jesus und Gott dafür getan hat. Das war alles wunderbar und vollkommen richtig. Denn das Evangelium ist darauf gestimmt, den Menschen zu retten. Das haben wir ja gesehen. Das Problem, das erste ist, dass der Mensch verloren ist. Und das zweite ist, dass die Gnade des Evangeliums ihm wieder in den Zustand der Rettung bringt. Aber in dieser Stunde sehen wir darauf, dass das Evangelium auch die andere Seite hat und uns zum Verhängnis werden kann, wenn wir uns dem Evangelium nicht fügen. Gnade und Gericht. Im Evangelium wird uns die Gerechtigkeit Gottes offenbart, der Heilsplan Gottes gezeigt mit dem verloren gehenden Mensch. Gottes Liebe und Zuneigung wird uns in dem Evangelium nahegebracht. Es wird uns gezeigt, dass Gott uns vergeben will, uns gerecht machen will, uns rein machen will. Und nicht nur ein wenig sauber, nicht nur irgendwelchen guten Mensch aus uns machen will. Nein, Gott möchte uns völliges Heil bieten, damit wir befreit von dem bösen Gewissen, von aller Macht der Finsternis und der Sünde, für ihn ganz rein leben möchten. Auf der anderen Seite wird uns im Evangelium Gottes Gericht offenbart. Über alle die Menschen, die Gott nicht angenommen haben. Und Gottes Wort sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wisst ihr, wenn wir allein schon an die Folgen dessen denken, was die erwartet, die sich dem Evangelium nicht gefügt haben, dann wird es uns einfach schrecklich. Lasst uns 2. Thessalonicher Brief aufschlagen und diese Schriftstelle hier lesen. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 7 bis 10. Euch aber, die ihr Trübsal leidet, Ruhe mit uns. Wenn nun der Herr Jesus wird offenbart werden vom Himmel samt den Engel seiner Kraft und mit Feuerflammen Rache zu geben über die, so Gott nicht erkannten und über die, so nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesu Christi, welche werden Pein leiden und das ewige Verderben vor dem Angesicht des Herrn und vor seinem herrlichen Macht. Wenn er kommen wird, dass er herrlich erscheine mit seinen Engeln und wunderbar mit allen Gläubigen. Denn unser Zeugnis an euch von diesen Tagen habt ihr geglaubt. Wir sehen, dass Gott als Richter kommen wird. Und dass die, die sich dem Evangelium nicht gefügt haben, ewige Pein vor seinem Angesicht leiden werden. Das ist diese schreckliche andere Seite, die das Evangelium uns zeigt. Das Evangelium hat eben diese zwei Seiten. Es wirkt für uns als Rettung, aber für denjenigen, der sich ihm nicht fügt, dient es als Richter. Vielleicht möchte ich es einfach an einem kleinen Beispiel nochmal ganz kurz erläutern. Jeder von uns kennt das Stoppschild, oder? Es wird meistens dort aufgestellt, wo eine Schnellstraße überquert wird oder an stark unübersichtlichen Kreuzungen oder an Stellen, wo es gefährlich wäre, einzumünden auf die Vorfahrtstraße oder an vielen Stellen, wo es eigentlich besonders notwendig wird. Dieses Stoppschild ist eigentlich zum Heil der Menschen gedacht. Auch wenn wir uns manchmal darüber ärgern, dass wir jedes Mal anhalten müssen. Aber es wird nicht zu dem Zweck aufgestellt, um uns zu ärgern, sondern es wird immer zu dem Zweck aufgestellt, dass Menschen geholfen werden. Und wisst ihr, dieses Stoppschild, das hat schon Millionen von Menschen das Leben gerettet. Und das eigentliche Prinzip dieses Schildes ist, dass ein Autofahrer an diesem Schild stehen bleibt. Zumindest so, dass die Räder vom Fahrzeug für einen Moment stille stehen. Und dann kann er weiterfahren. Es dient also nur zum Guten für den Menschen, ne? Und es hat schon so manchen vom Tode bewahrt, der eigentlich tot wäre, wenn das Stoppschild nicht da gewesen wäre. Nun gibt es einen Mann, der ein wenig abseits von einem Dorf wohnt, an einem Bauernhof, und der fährt täglich mehrere Kilometer zur Arbeit und muss von der Landstraße über eine Schnellstraße fahren, überqueren und dann weiter in sein Geschäft. Er fährt jeden Morgen früh morgens raus, wo noch ganz wenige Fahrzeuge auf der Straße sind, und fährt jedes Mal zu diesem Stoppschild heran, bleibt stehen, schaut nach links, nach rechts und überquert die Straße und fährt weiter. Und eines Tages passiert ja es, dass dieser junge Mann zu spät aufsteht, verschläft irgendwie. Und er setzt sich schnell ins Auto, macht sich fertig und fährt los. Und schon unterwegs, der fährt schnell, und unterwegs denkt er sich, heute werde ich an diesem Stoppschild einfach nicht anhalten, es geht mir die Zeit verloren. Ich bin so oft gefahren und da kommt kein Mal ein Auto. Heute fahre ich einfach mit der Geschwindigkeit, die ich habe, fahre ich über die Kreuzung rüber. Und während er so denkt, nähert er sich der Kreuzung und plötzlich kommt ein anderes Auto und die stoßen zusammen mit Geschwindigkeit. Es gibt einen Knall, der andere überschlägt sich, wird weggeschleudert und liegt im Feld. Ihm passiert nichts körperlich. Er steigt aus, läuft schnell zu diesem Fahrzeug und sieht vier Insassen. alle vier sind tot. Das Stoppschild. Das unbeachtete Stoppschild. Das eigentlich für das Heil des Menschen gedacht worden ist. Und später steht er vor dem Richter, wird gerichtet. Und wisst ihr, was diesem jungen Mann zum Verhängnis wird? Das Stoppschild. Das Stoppschild wird ihm zum Verhängnis, das eigentlich dazu dient, den Menschen zu retten, wird diesem Mann, der es nicht beachtet hat, zum Verhängnis. Er muss seine Strafe deswegen abbüßen, weil er dieses Stoppschild nicht beachtet hat. Das Evangelium wird für den Mensch zum Verhängnis, der das Evangelium nicht beachtet hat. Und das ist diese andere Seite, die so ernst ist für uns Menschen. Wisst ihr, wenn in dieser Nacht irgendwelcher Lausbub gekommen wäre und das Schild abgeschraubt hätte und der gleiche Vorfall, alles gleich, und die Polizei wäre gekommen und hätten den Unfall aufgenommen, sie hätten gesehen, kein Stoppschild. Der Mann wäre freigesprochen. Der hätte keine Schuld. Aber dadurch, dass das Stoppschild da war, ist genau das Stoppschild ihm zum Verhängnis geworden. Und wisst ihr, was ich damit sagen will? In diesem Sinn, aber nur in diesem Sinn, ist es den Menschen, die das Evangelium nicht gehört haben, besser als uns. Wisst ihr, dass keiner von uns, der heute hier ist, sich jeweils vor Gott entschuldigen kann? Einer, der nie auf den Jugendbibeltagen war, der würde sagen, ich habe das nie gehört. Ich habe es nie gewusst. Mir wurde es nie gesagt. Gott weiß, was er mit solch einem anfangen wird. Aber wir können das nicht sagen. Wir alle haben das gewusst. Wir alle haben das gehört und wir konnten oder hatten die Gelegenheit, an das Stoppschild heranzufahren und stehen zu bleiben. Und wenn wir es unbeachtet gelassen haben, dann werden wir dafür Verantwortung tragen. Ihr Lieben, das ist eine ganz ernste Botschaft. Auch wenn sie vielleicht uns wehtut beim Hören, ist es doch etwas ganz Schreckliches, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und jetzt möchte ich einen Satz sagen, der für mich ganz, ganz wichtig geworden ist. Vielleicht schreibt er ihn euch auf. Die meisten Menschen, die verloren gehen, gehen nicht deswegen verloren, weil sie gesündigt haben, sondern weil sie die Gnade, die ihnen angeboten worden ist, nicht in Anspruch genommen haben. Weil sie im Stoppschild vorbeigefahren sind. Die meisten Menschen, die verloren gehen, gehen nicht deswegen verloren, weil sie gesündigt haben, sondern weil sie die Gnade, die ihnen angeboten wird, nicht in Anspruch genommen haben. Warum hast du das Stoppschild nicht beachtet? Warum hast du das Evangelium nicht in Anspruch genommen? Warum hast du das Heil der Erlösung missachtet. Paulus wusste auch, dass das Evangelium, was er verkündigt, den einen zum Leben gereicht, den anderen zum Tode. Menschen werden im Himmel sein, die durch die Botschaft, die Paulus ihnen verkündigt hat, selig geworden sind. Die Jesus aufgenommen und gerettet worden sind und Vergebung der Sünde fanden. Auf der anderen Seite wird es Menschen geben, die im jüngsten Gericht aufstehen und verloren gehen und die eigentlich diesen Tag verfluchen würden, an dem sie Paulus gehört haben zu predigen. Weil sie die Botschaft gehört haben, aber diese nicht angenommen haben. Und das, was sie gehört haben, wurde ihnen zum Verhängnis. So ernst ist diese Botschaft des Evangeliums. Und sie werden sagen, wäre ich Paulus nie begegnet, würde es mir erträglicher gehen als jetzt. Lass uns noch ein paar Beispiele betrachten. Aus dem oder die Wirkung oder die Reaktion der Menschen, die das Evangelium gehört haben. Durch die Schrift wird uns gezeigt, dass Menschen immer so oder anders reagiert haben und entweder sich für die eine Seite entschieden haben oder für die andere. Und das wollen wir einfach mal in Betracht ziehen. Apostelgeschichte 2, Vers 37. Und hier heißt es, da sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und jetzt eine zweite Schriftstelle, Apostelgeschichte 5, Vers 33. Da sie das hörten, ging's ihnen das durchs Herz und gedachten, sie zu töten. Noch eine, Kapitel 7, Vers 54. Da sie solches hörten, ging's ihnen durchs Herz und bissen die Zähne zusammen über ihm. Wisst ihr, ihr lieben Jugendlichen, diesen Menschen wurde das gleiche Evangelium verkündigt. Dort Petrus. Und sie hören, diese Menschen hören das Evangelium, die werden zutiefst ergriffen und fragen sich, liebe Männer, was sollen wir tun? Wir wollen selig werden. An diesen Menschen wird das gleiche Evangelium verkündigt. Und sie werden darüber ärgerlich. Und sie beißen die Zähne aus Wut zusammen über die, die es ihnen verkündigen. Denn diese Botschaft trifft sie und sie wollen sie nicht annehmen. Das ist die Reaktion. Reaktion auf das, was die Menschen hören und wie sie eigentlich reagieren. Und jemand sagte, wie die Not den einen zum Beten treibt und den anderen zu fluchen, so ist auch das Evangelium oder die Botschaft des Evangeliums. Den einen treibt die dazu, Buße zu tun, sein sündiges Leben zu bereuen und glücklich zu werden. Und den anderen treibt es dazu, ärgerlich zu werden und dadurch auch ewig verloren zu gehen und die Gnade Gottes zu verlieren. Wisst ihr noch, wenn wir zurückblicken auf das Kreuz Jesu? Jesus teilte die Menschen in zwei Klassen. Alle Menschen. Er starb in der Mitte für alle und er teilte sie in zwei Klassen. Nicht in Gut und Böse. Nicht. Sondern in Gerettete und in Verlorengehende. Durch das Evangelium, das heute verkündigt wird, werden die Menschen in zwei Klassen getrennt, geteilt. Und zwar nicht in Gute und Böse, sondern in Gerettete und in Verlorengehende. Ach, wie ernst, wie tiefgehend ist das Evangelium Gottes. Der Schächer am Kreuz ergreift dieses Evangelium, diese einzigste Möglichkeit, die ihm gegeben wird, kurz bevor er stirbt. Und der andere weist diese Möglichkeit ab. Und wir haben gelesen, Jesus kam zu den Seinen, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber die ihm aufgenommen haben, die haben das Anrecht, Kinder Gottes zu heißen. Hier wird wieder das Bild dargestellt, wo zwei Seiten des Evangeliums uns gezeigt werden. Jesus kommt, die einen nehmen ihn nicht an und können nicht errettet werden, die anderen nehmen ihn auf und werden Kinder Gottes. Aber die ihn aufnehmen, aufgenommen haben, die wurden zu Kindern Gottes. Wisst ihr, ihr Lieben, wir werden nicht gerettet in der heutigen Zeit. Dadurch, dass wir viel wissen oder das Evangelium sehr gut verstehen können, es vielleicht menschlich gesehen gut begreifen, alles in jedes Regal richtig ordnen können und sagen können, das ist hier und hier und dann ziehe ich das Regal und die Schublade und dann habe ich diesen Zusammenhang und so weiter. Das geht gar nicht darum. Es geht auch nicht darum, dass wir das Evangelium so gut deuten können und jedem erklären können, wie eigentlich eine Bekehrung zustande kommt und wie der Mensch geheiligt wird, was er für Voraussetzungen haben muss, damit er getauft wird oder sonst was. Es geht gar nicht darum und es kommt auch nicht in der ersten Linie darauf an, wobei es auch wichtig ist. Sondern es kommt darauf an, wie wir dem Evangelium, zu dem Evangelium stehen. Inwieweit wir diesem Evangelium geöffnet sind. Und das Allerwesentlichste, inwiefern uns das Evangelium ergriffen hat. Was Jesus mit uns anfangen kann. Stehe ich ihm als Werkzeug zur Verfügung, durch das er leuchten kann, das er gebrauchen kann, das er zum Segen für andere setzen kann, in meiner Arbeit, in meinem Lebensumfeld, zwischen meinen Nachbarn und in meiner Schule, überall wo ich bin, zum Segen setzen kann. In Angesicht dessen, was sich in dieser Welt tut, braucht Jesus diese leuchtende Zeugnisse, diese wandelnde Zeugnisse, durch die die Menschen auf Jesus gewiesen werden. Und diese Zeugnisse, diese lebendige Wahrheitsträger, die möchte Gott aus uns durch sein Evangelium machen. Und dazu dienen uns diese Tage, in denen wir zusammenkommen. Dazu sind wir hier, damit wir lernen, in der ersten Linie, wie wir errettet werden. Und dann, was wir tun müssen, damit wir ein Leben mit Gott führen können. Wie wir uns beweisen können, was Gott von uns erwartet und was wir als Menschen Gott geben und darbieten können. Das alles lernen wir hier durch das Evangelium. Es gibt uns den vollen Aufschluss zum ewigen Leben. Und das Evangelium schließt alles ein, von Anfang bis Ende seines Lebens, was der Mensch grundsätzlich braucht, damit er je selig werden kann. Und das nicht nur für Menschen, die in Deutschland oder in zivilisierten Ländern leben, sondern für einen jeden Mensch auf dieser Welt. Für einen, der vielleicht nicht lesen und schreiben kann, gilt das gleiche Evangelium wie für uns. gebildete, intelligente Menschen. Und das ist der Sinn des Evangeliums. Dem Sünder, der verloren gegangen ist, den Weg zur Rettung durch Jesus Christus zu zeigen. Und darum bin ich so froh und Gott ganz herzlich dankbar für diese Tage und besonders für dieses Thema. Ich habe schon bei uns in einer Versammlung vor kurzem gesagt, irgendwie in der letzten Zeit ist mir diese Botschaft von Jesus, was er alles getan, was er alles auf sich nahm, wie er mit uns Menschen umging, so groß und so wichtig geworden. Irgendwie zu einer persönlichen Lieblingsbotschaft für mich. Jesus Christus. Und schon allein dieses Bewusstsein, dass es die einzigste Persönlichkeit ist, durch die wir selig werden können. Die einzigste Möglichkeit, und uns Menschen wird diese Möglichkeit gezeigt und nahegebracht. Wie wunderbar. Mein Wunsch und mein Verlangen ist, dass wir wirklich auch dieses Evangelium von Herzen befolgen, es beherzigen, uns von dem Evangelium lenken, leiten, führen lassen möchten und als junge Menschen, als Lichter in der Welt, mitten zwischen diesem verkehrten und verdrehten Geschlecht, wie Paulus es sagt, als Leuchter in der Welt stehen können. Und das Evangelium, das zündet dieses Feuer in uns an. Und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Amen.